Seit einigen Monaten sind sie heiß erwartet. Man könnte auch sagen, seit Jahren schon sind sie heiß erwartet. Aber erst durch die Ankündigung des neu gewählten Präsidenten Donald J. Trump wurde die ganze Sache jetzt wirklich umgesetzt. Es handelt sich um die lange verschlossenen Geheimakten, um die Ermordung von John F. Kennedy. Und darum soll es heute gehen in unserem Podcast. Wer hat ihn ermordet? Auf was deuten die aktuellen Akten hin? Ist es wirklich so, dass der Staat dahinter steckt oder eine staatliche Behörde den eigenen Präsidenten hat ermorden lassen, direkt involviert war? Wir schauen uns heute alles mal genau an. Um was handelt es sich hierbei? Was haben die neuen Akten ergeben in unserem Podcast Hoss und Hopf? Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Schuss-Seinpur. Hier mal lieber, ich grüße dich.
Ich grüße dich, Philipp. Das ist ja mal wirklich eins der in die tiefste Ecke der Schwurbelkiste reingegriffenen Themen. John F. Kennedy, wer hat ihn ermordet, könnte man denken. Aber wie gesagt, wie du es gerade schon gesagt hast, es wurden 80.000 als geheim eingestufte Dokumente jetzt auf Anordnung von Donald Trump veröffentlicht, declassified. Und da gibt es natürlich jetzt neue Erkenntnisse und die wollen wir uns mal gemeinsam alle zusammen angucken im Kontext auf die ganzen Theorien, die es dazu gibt. Und bevor wir das aber machen, Philipp, heute ist es ja soweit, der Ticketverkauf für unsere Tour ist offiziell gestartet, richtig?
Ja, der ist gestartet und wir haben uns ja gar nicht bisher groß darüber unterhalten. Es ist ja, eigentlich geht's heute erst los. Eventim wird heute unsere Hoss und Hopf Arena Tour, die in 5 verschiedenen Städten stattfindet, beginnend mit Zürich, gefolgt von Mannheim, dann ist es Köln, München und es endet in Berlin. Wird in 5 Städten stattfinden und man muss schon sagen, es gab ja schon seit 2 Tagen einen Vorverkauf und der ist wirklich, also wir können es ja sowieso nicht richtig einschätzen, aber die ganzen Leute drumherum, der Tourveranstalter, unser Verleger hat gesagt, sie haben sowas noch wirklich ganz selten gesehen. Vielleicht sicher vor uns Taylor Swift, die verkauft in einer Sekunde so eine ganze Tour, aber wir haben jetzt schon nur in den 2 Tagen Vorverkauf. Das ist gar nicht offiziell, das ist der inoffizielle Vorverkauf für Leute, die sich angemeldet haben, sind insgesamt 70% aller Tourtickets verkauft worden, sogar etwas mehr als 70%. Das heißt, wenn du es so runterrechnest, angenommen, die wären jetzt auf spezifische Städte, dann hätten wir jetzt schon 3 Städte verkauft und es wären nur noch 2 frei. Also es ist schon noch so, du kannst in jeder Stadt nach wie vor Tickets kaufen, aber insgesamt in der Menge der Gesamtplätze, die verfügbar sind, haben wir jetzt schon über 70% verkauft. Das ist natürlich eine mega geile Sache und ich freue mich. Und sag mal, Kieran, bist du, also ich kann nicht sagen, dass ich nicht schon, wenn ich so dran denke, schon ein bisschen nervös bin. Riesenevent, Riesenaufwand, das ist schon eine große Sache.
Nervös nicht, aber ich glaube, die Energie wird unglaublich, auch in der Arena euch alle mal zu sehen und da live einfach mal ein paar Stunden, ja, mit euch zusammen Zeit zu verbringen. Deswegen, Leute, checkt unbedingt jetzt den offiziellen Verkauf ab bei Eventim. Es gibt in jeder Stadt noch Tickets, aber auch hier schnell sein, gute Plätze sichern. Jetzt könnt ihr es offiziell kaufen, ist unten verlinkt. Sonst würde ich sagen, Philipp, lass uns ins Thema reinstarten. JFK-Files. Über 80.000 als geheim eingestufte Dokumente wurden jetzt nochmal nachveröffentlicht. Und dieses Thema JFK ist ja jetzt eins, das zieht sich schon sehr, sehr lange über die, sag ich mal, Schwurbellandschaft in Amerika im Rahmen der Verschwörungstheorien. JFK wurde von der CIA ermordet, ist so das, was ich finde oder glaube, die meisten als die Nummer 1 Verschwörungstheorie zu diesem Fall hören. Das heißt, der eigene Präsident der Vereinigten Staaten vom eigenen Geheimdienst ermordet. Wie wollen wir da anfangen? Wollen wir vielleicht einmal auf den chronologischen Ablauf eingehen, Philipp?
Also ich würde gerne mal gleich vorab sagen, dass ich diese sogenannte Verschwörungstheorie, also die Theorie, dass sich eine Behörde oder eine Machtklasse verschworen hat, den damaligen Präsidenten zu ermorden, dass ich die für nicht nur realistisch halte, sondern für die mit Abstand wahrscheinlichste Variante. Ja. Das mal vielleicht gleich vorab. Also der Mann wurde ja am 22. November 1963 auf offener Straße in Dallas erschossen. Ihr kennt es noch. Ich gehe mal davon aus, die allermeisten Leute haben sich das damals oder haben das schon mal irgendwann in ihrem Leben gesehen. Das ist eine offene Autokolonne gewesen. Er saß dort mit seiner damaligen Frau Jackie Kennedy. Die ist auch später noch sehr, ja, bekannt gewesen. Jackie Kennedy, eine sehr hübsche Frau damals, die hat dann später Aristoteles Onassis, einer der reichsten Menschen der Welt, ein Tanker-Oligarch aus Griechenland, geheiratet und war dann da in den Gazetten eben auch immer drin. Das war so in dieser damaligen Jet-Set-Zeit, wo es noch nicht 10.000 verschiedene Leute mit Superjachten gab, sondern da gab es halt eine kleine Handvoll und einer davon war Aristoteles Onassis. Und ja, und er hat mehrere Schüsse abbekommen. Einen, soweit, wenn ich mich recht erinnere, hat sein Hinterkopf zertrümmert. Es gab eigentlich ab diesem Moment sofort, kann man sagen, gab es Fragen, die gestellt wurden, wo gesagt wurde, was ist hier passiert, wie kann so etwas sein, vor allem dann im Verlauf der nächsten Tage, was dann da alles passiert ist, was, wie ich meine, extrem ominös ist und die Wahrscheinlichkeit, dass das alles nur Zufall ist, sehe ich beinahe zu null.
Gut, und wer war damals der Schuldige? Vielleicht auch nochmal zum Erwähnen, Lee Harvey Oswald, der dann zwei Tage später in Polizeigewahrsam von einem Nachtclubbesitzer namens Jacob Leon Rubenstein, bekannt unter dem Alias Jack Ruby, erschossen wurde und dann nicht mehr befragt werden konnte. Und das, obwohl, während er noch gelebt hat, er sich selber dazu geäußert hatte und behauptet hatte, er wäre da reingezogen worden, es ist Teil von etwas Größerem. Und ja, das ist damals passiert.
Genau, aber lassen wir mal ganz kurz klären, nur mal um diese kleine Szenerie, dass wir uns das alles vorstellen können. Also, liebe Harvey Oswald, wir werden auch nachher ein bisschen mehr über ihn sprechen, der hat scheinbar einen Scharfschützenstand in ein Gebäude eingenommen und hat von dort geschossen. Es gibt ja heute auch Theorien darüber, woher die Einschussbereiche kamen, ob es mehrere Schützen gab dazu auch. Ja, da gibt es viele, viele Fragen. Das ist alles nicht geklärt. So, dieser Mann sagt, er ist, he was a patsy. Also er ist quasi der, wie sagt man das auf Deutsch, jemand, der einfach als Vorwand genutzt wurde. Das hat er von Anfang an gesagt. Kurz danach kommt Jack Ruby, geborener Jakob Rubenstein, ein Mann, ein polnischer Jude, der damals nach Amerika emigriert ist. Die Eltern waren Orthodoxe, kam her. Und dieser Nachtclubbesitzer läuft dann, während Lee Harvey Oswald quasi in Handschellen festgenommen wurde, läuft auf ihn zu und schießt ihn aus nächster Nähe. Ja. Das ist ja schon mal so, why? Also der einzige Schütze scheinbar, das heißt ja, das ist ein einziger Schütze, Einzeltäter, das ist alles selber geplant. Der einzige Schütze wird direkt danach erschossen, damit er auch ja keine Aussage machen kann. Das finde ich schon mal eine sehr komische Sache.
Ich finde aber, da gibt es ja noch vieles anderes, was sehr, sehr komisch ist. Lee Harvey Oswald erstmal an sich. Er war ein ehemaliger US Marine, der aber dann 1959 desertierte. Also er ist aus dem US-Militär in die Sowjetunion geflohen, wo er dann sogar politisches Asyl beantragte, fast 3 Jahre verbrachte, eine russische Frau heiratete und dann zurück in die USA kehrte. Also auch in diese Richtung, Philipp, muss man sagen, gibt es schon viele Dinge, die man vermuten kann. Was ich aber, wie gesagt, interessant finde, macht
ihn auf jeden Fall, sieht sehr krass danach aus, dass er dann deswegen russischer Agent wäre. Aber die Russen sind doch nicht so dumm und nehmen einen Agenten, der vorher in Russland gelebt hat. Also das ist von der Logik her, du willst, dass es doch nicht sofort auf dich deutet. So ist es quasi. Der läuft mit dem Schild rum, ich bin nach Russland desertiert und danach holen ihn die Russen und sagen, jetzt knallst du den Präsidenten ab.
Ja, ich sag nur, dass das halt auch schon merkwürdig ist. Dann, und jetzt lass uns mal in die Timeline der Veröffentlichung gehen, weil dieses Thema gibt es schon sehr, sehr lange und es wurde über die Jahrzehnte hinweg sehr, sehr viele Dokumente veröffentlicht. Das Ganze ging damit los, dass es 1964 die Warren-Kommission gab. Also damit hat man sich damit beschäftigt, zu sagen, herauszufinden, okay, hat der Typ alleine agiert oder war es eine Verschwörung? Ist da jemand dahinter? Damals ist rausgekommen, es war nur ein Alleintäter. Das war unmittelbar nach dem Attentat. Der damalige Präsident Lyndon B. Johnson setzte die Warren-Kommission 1964 ein und die legte im Abschlussbericht vor, dass Lee Harvey Oswald ein Einzeltäter war und es keine Verschwörung gab. Und das wurde damals schon stark kritisiert. Das nächste und die nächste Veröffentlichung war dann erst 1992 und zwar die President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act. Dieses Gesetz verpflichtete damals staatliche Stellen, alle Unterlagen zum Attentat bis spätestens 2017 zu veröffentlichen, also seit 1992, sofern es keine nationalen Sicherheitsbedenken gab. Dann kommen wir zur letzten Amtszeit von Donald Trump. 2017, 2018 hat Donald Trump unter seiner Anordnung 2.800 Dokumente freigegeben. Im April 2018 wurden dann weitere 19.000 Dokumente freigegeben, darunter auch FBI- und CIA-Akten. Und das waren die Akten, die damals unter anderem auch umfassten, dass Oswald kurz vor dem Attentat in Mexico City war. So, dann geht's weiter, Philipp. Unter Joe Biden gab es auch Veröffentlichungen. Im Dezember 2021 wurden weitere Dokumente freigegeben, rund 13.000 Dokumente. Dann gab es da wieder Einblicke, neue Einblicke in die Arbeitsweise der Geheimdienste in den 1960ern, darunter auch CIA-Memos über Oswalds Kontakte zu sowjetischen und kubanischen Botschaften, also wieder in die Richtung. Und dann jetzt die jüngsten Veröffentlichungen unter Januar 2025 Trump sind die letzten und verbliebenen JFK-Akten veröffentlicht worden. Zumindest so war die Freigabe, dass alles veröffentlicht werden sollte. Am 18. März ist es dann jetzt passiert. Und diese Akten enthalten neue Details darüber, vor allem zur Verbindung Sowjetunion und Kuba. Und ja, das ist jetzt der Punkt, den wir uns jetzt anschauen.
Ich meine, man muss grundsätzlich mal sagen, wenn du dir die Reaktion anschaust, international, aber auch viele auf Twitter, waren die sehr enttäuschend. Ja, die Leute haben gesagt, hey, das ist, da kommt nichts Neues, hier kommen nicht die krassen Veröffentlichungen. Ich lese gerade hier auch mal einen Kommentar vor. Ein Nutzer schrieb zum Beispiel, die JFK-Akten sind alle redigiert, damit also überarbeitet worden. Es sind nicht die originalen Akten. Das überrascht überhaupt nicht. Das ist derselbe Müll, den Biden 2023 veröffentlicht hat. Man kann nur erahnen, wie abscheulich die tatsächlichen Erkenntnisse sein müssen, wenn mehrere Verwaltungen sich geweigert haben, eine ungekürzte Erklärung eines Ereignisses zu veröffentlichen, das vor über 60 Jahren geschah. Und das ist auch mal so ein Punkt, den ich mal anbringen möchte. Erstens, wenn es doch völlig klar ist, es ist ein Einzeltäter gewesen und der hat entweder komplett alleine gehandelt, aus persönlicher Überzeugung, oder es waren die Russen, dann würde man sagen, kein Problem, schon lange, guckt euch die Akten an, hier sind die Beweise, schaut es euch alle an. Aber warum wurde alles verschlossen gehalten? Warum wird bis heute nur tröpfchenweise das rausgegeben? Und wenn man es rausgibt, könnt ihr davon ausgehen, dass sie sich vorher hunderte Leute des Geheimdienstes angeschaut haben und jedes noch so kleine Detail, das auf irgendwas hinweist, vorher rausgenommen haben. Das ist doch wie bei den Nord Stream Akten, wo sich geweigert wird von Seiten der deutschen Bundesregierung, obwohl man doch gesagt hat, die Russen waren es, die Russen haben Nord Stream gesprengt. Ja, okay, zeigt mal die Beweise. Nee, wir zeigen die Beweise nicht. Es ist im nationalen Interesse, dass die Bevölkerung Deutschlands die Beweise nicht sehen kann. Ja, der einzige Grund, warum das so ist, ist, weil es auf einen ganz anderen Täter hindeutet, der vielleicht unser größter Alliierter ist und wir müssten ja dann Konsequenzen ziehen und das können wir nicht. Also das ist so ein Thema hier bei mir, wo ich ganz klar sagen muss, Leute, wollt ihr mich verarschen? Wenn ihr die Beweise freigeben könnt, wenn es wirklich so ist, dass ein Einzeltäter war, dass der CIA oder irgendein anderer Geheimdienst nichts damit zu tun hatte, dann hättet ihr kein Problem, seit 60 Jahren die Akten freizugeben.
Ja, das wird kritisiert. Es wird auch kritisiert, dass viele der Dateien, die man jetzt öffentlich auch einsehen kann, also da gibt es eine Webseite, Nationalarchiv, wo man alles einsehen kann, sehr blass sind, unscharf sind, man nicht viel erkennen kann. Dennoch gibt es Punkte, die neu sind oder relevanter werden aus diesen Dokumenten. Zum Beispiel, wobei das eben auch schon bestätigte Informationen teilweise sind, enthält es eine Memo von 1967, bei der Gary Underhill erwähnt wird. Gary Underhill ist ein US-Geheimdienstoffizier, der damals behauptete, eine kleine Clique innerhalb der CIA habe Kennedy ermordet. Underhill selber war aber unmittelbar nach dem Attentat so stark verängstigt, dass er äußerte, um sein Leben zu fürchten und wurde sogar 6 Monate später tot aufgefunden. Offiziell natürlich, so wie man es erwartet, Selbstmord. Jedoch gab es damals auch schon fragwürdige Umstände und Underhills Aussage war, dass die CIA illegale Geschäfte wie Waffenschmuggel und Drogenhandel betrieb, die Kennedy aufdecken wollte. Das ist da drinne. Zudem, außerdem soll es wohl Untersuchungen gegeben haben, ob Lee Harvey Oswald ein sowjetischer Agent gewesen sei. Dafür wurden aber keine Beweise gefunden. Also das zu der Theorie.
Ja, also es gibt ja da, nur mal zum Thema Drogenhandel und so, ich weiß nicht, wie sehr da die Leute drin sind, da gibt es eine Standardwert von Alfred McCoy, das ist ein Buch, das habe ich geschenkt bekommen, da war ich so 21 Jahre alt, die CIA und das Heroin, das ist so ein Wälzer, alles mit Quellen hinterlegt, wie krass die CIA über Jahrzehnte direkt in den Heroinhandel involviert war, beispielsweise in Vietnam gab es ja große Poppyfelder, also wo Mohn hergestellt wurde, wie sie sich damit Covert Operations, also Black Ops finanziert haben, das durfte ja nicht quasi über das offizielle US-Budget laufen, also mussten sie sich andere Mittel finden, wie sie sich Geld beschaffen, was nachher nicht auftaucht, sie also eigene Mittel haben, die nirgendwo in den Büchern hinterlegt sind und somit waren sie dann massiv im Drogenhandel involviert, was ja natürlich, wenn man sich das mal weiter überlegt, mal davon abgesehen, dass es illegal ist, sondern auch, dass die eigenen amerikanischen Bürger, die Städte überschwemmt wurden, und zwar meistens die Black Community, also ich denke da beispielsweise an Harlem, aber auch an Chicago beispielsweise, wo ganze Communities von Schwarzen mit massiv durchseucht waren vom Heroinkonsum, die richtig am Arsch waren, die Leute kriminell geworden sind, dadurch die Gefängnisse weiter gefüllt worden sind. Und wenn man dann überlegt, dass da wahrscheinlich der eigene Geheimdienst, wie menschenverachtend das ist, dahinter war, finde ich schon sehr krass. Aber es gibt ja auch noch andere. Es ist nicht so, dass die Akten überhaupt keinen Sprengstoff bieten. Bieten sie schon, ne? Wir können hier mal vorlesen, beispielsweise die Erkenntnisse, die jetzt faktisch gefunden worden sind, das sind jetzt alles, ich lese nur vor, was dort steht. Ja. Im Jahr 1998 fügte die CIA folgende Bemerkungen an einige Dokumente. Zitat: Die CIA hat keine Einwände gegen die Freigabe und/oder Veröffentlichung von Informationen in diesem Dokument, abgesehen von den eingeklammerten Passagen. So, über die eingeklammerte Passagen, da gibt es jetzt viele, das sind jetzt wirklich Verschwörungstheorien, da gibt es Theorien drüber, nichts Gesichertes, beispielsweise, dass Israel, der israelische Geheimdienst Mossad involviert war. Was man weiß, was drin steht, ist beispielsweise, dass Gary Underhill ermordet wurde, nachdem er aufgedeckt hatte, dass es eine CIA-Operation war. Gary Underhill, vielleicht mal ein bisschen was zu ihm gesagt. Garrett Underhill Jr. war ein US-amerikanischer Geheimdienstoffizier, Militärhistoriker und Autor mit Verbindungen zu CIA. In einem der Dokumente heißt es zu Underhill, Zitat: Am Tag nach dem Attentat verließ Gary Underhill Washington in großer Eile. Am Abend tauchte er bei Freunden in New Jersey auf. Er war sehr aufgewühlt. Eine kleine Clique innerhalb der CIA sei für das Attentat verantwortlich, vertraute er ihnen an und er habe Angst um sein Leben und müsse wahrscheinlich das Land verlassen. Weniger als 6 Monate später wurde Underhill erschossen, in seiner Wohnung in Washington aufgefunden. Die Gerichtsmediziner stuften es als Selbstmord ein.
Ja gut, das habe ich ja auch schon erwähnt, Philipp, mit Underhill. Das ist das, was neu drin ist. Das geht auf die CIA-Verschwörungstheorie. Aber es gibt ja natürlich noch viele, viele weitere. Und ich würde sagen, lass uns mal jetzt im Überblick all diese im Vergleich einmal anschauen. Ich würde gar nicht mit der CIA anfangen, sondern mit der Mafia. Da gibt es nämlich auch eine Verschwörungstheorie. Und zwar ist der Kontext dazu, dass John F. Kennedys Bruder Robert als Justizminister intensive Ermittlungen gegen das organisierte Verbrechen geführt hat und die Mafia sich verraten gefühlt hat, weil sie davor angeblich bei der Wahl für Kennedy mitgeholfen hat. Und da gibt es jetzt auch neue Erkenntnisse auf diese Verschwörungstheorie hinbezogen. Einzelne JFK-Dokumente deuten darauf hin, dass die Mafia Verbindungen zu Personen im Umfeld Oswalds hatte. Außerdem zeigen kürzlich freigegebene Dokumente, dass die Mafia enge Verbindungen zu Antri Castro Kubanern unterhielt, die wiederum mit der CIA zusammenarbeiteten. Das heißt, diese Netzwerke könnten potenziell in das Attentat verwickelt gewesen sein. Hierbei wird die Wahrscheinlichkeit auf mittel bis hoch gestuft, weil es eben klare Motive und Indizien gibt, aber auch hier keinen eindeutigen Beweis. So, und jetzt zum nächsten Punkt, CIA. Kontext hierzu, Kennedy hatte Differenzen mit der CIA, insbesondere nach der gescheiterten Invasion in der Schweinebucht und einer geplanten Reduktion der CIA-Macht. Das hatte er offenkundig vor. Und da gab es jetzt auch neue Erkenntnisse, denn die kürzlich freigegebenen JFK-Files zeigen verstärkte interne Spannungen zwischen der CIA-Führung und der Kennedy-Administration. Dementsprechend auch hier, die CIA hatte Motive, Wahrscheinlichkeit mittel bis hoch. Aber auch hier fehlt nach wie vor in den Files ein direkter Nachweis. So.
Was ja auch logisch ist. Ich meine, die CIA ist, garantiere ich dir, selbst involviert in die Redigierung, also die Ausbesserung, die Kontrolle der Unterlagen, und jegliche Hinweise auf sich selbst werden die gelöscht haben.
So, die nächste Theorie dreht sich um Lyndon B. Johnson. Das war der damalige Vize unter John F. Kennedy, und die besagt, der hätte einfach davon direkt profitiert, weil er Ziel als Machtübernahme hatte. Dazu gab es gar keine neuen Erkenntnisse. Dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig, weil auch Hinweise darauf fehlen, dass da in irgendeiner Weise eine aktive Beteiligung von ihm war. Halte ich auch persönlich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Jetzt die nächste These oder die nächste Verschwörungstheorie. Fidel Castro. Hierbei das Rachemotiv für die Versuche der USA, Fidel Castro selbst zu ermorden aufgrund der Schweinebucht-Invasion. Philipp, hast du da vielleicht noch mehr zu sagen?
Ja, also es gibt ja zahlreiche bestätigte, faktisch so, ja, also historisch hinterlegte Attentatsversuche auf Fidel Castro. Da hat auch der CIA öfters selbst, oder Geheimdienste haben sich dazu geäußert, dass man ganz klar versucht hat, Fidel Castro zu ermorden. Hat er damit theoretisch ein Motiv? Ja, könnte man schon sagen, ne? Also er ist selber ein Machthaber, der Machthaber Kubas. Und jetzt gehen wir mal davon aus, der hat mehrere Attentate überlebt und irgendwann geht ihm das natürlich auch auf den Sack. Und dann sagt er sich, okay, jetzt schauen wir mal, ob ich es nicht auch schaffe. Es gibt durchaus ein Motiv, ja.
Es gibt ein Motiv. In den Dokumenten wird eine Sache bestätigt, und zwar, dass Castro über seine Attentatspläne gegen ihn Bescheid wusste. Aber es gibt hier auch keine neuen Beweise für irgendeiner Weise eine aktive Beteiligung oder Rolle von Castro bei der Ermordung. Dementsprechend aber trotzdem niedrig bis mittelhohe Wahrscheinlichkeit, weil er eben Motive hatte. Ob er jetzt davon direkt profitieren würde außer Rache, das ist jetzt halt die andere Frage. Nächste Verschwörungstheorie, Sowjetunion, also dass Russland dahinter stand. Kontext, eben Kalter Krieg, Kuba-Krise und Spannungen. Da jetzt aber einen US-Präsidenten zu ermorden, ist dann halt die andere Frage, ob das überhaupt sinnvoll wäre. Hier gibt es auch ein paar Dinge in den Dokumenten, die dann bestätigen, dass die Sowjetunion das Attentat ablehnte, da sie eine Eskalation befürchtete. Also sehr widersprechlich und dementsprechend auch sehr, sehr gering die Wahrscheinlichkeit.
Ja, sehe ich auch so. Und weißt du, wenn du das einfach mal im historischen Kontext anschaust, grundsätzlich einmal, ich weiß jetzt nicht, wie nah die gekommen sind, aber im Ersten Weltkrieg haben sich während des Krieges die jeweiligen Führer der Länder nicht umgebracht, im Zweiten Weltkrieg auch nicht. Da gab es zwar sicher auch immer wieder Pläne, aber es ist nicht passiert. Wenn wir uns jetzt Ukraine-Russland anschauen, ich würde einfach mal behaupten, bei dem Reisepensum, das der Zelensky hat, der reist ja um die ganze Welt, während sein Land im Krieg ist, und zwar nonstop, die ganze Zeit. Dass da es den Russen nicht gelingen würde, den Mann quasi dingfest zu machen, umzubringen, oder auch umgekehrt, es dem US-Geheimdienst in Verbindung mit dem ukrainischen, die haben ja auch alle europäischen Geheimdienste zusammengearbeitet, nicht gelingen würde, Putin umzubringen. Ich habe so, das ist jetzt einfach mal meine Meinung, aber das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich meine, dass es gibt so eine Art Gentleman's Agreement, wie im Krieg auch unter Offizieren beispielsweise, dass man sich gut behandelt hat. Also die Soldaten, die wurden ins Gefangenenlager, ins Gulag gesteckt, die wurden erschossen und so, aber obere Offiziere, die Generalität, Generalfeldmarschall und so, die haben sich gegenseitig immer sehr, sehr vorzüglich, sehr vornehm sogar verhalten, dass es so einen Deal gibt, dass man sich an der Spitze nicht killt gegenseitig. Ich kann auch mal das nächste jetzt vorlesen. Die nächste theoretische Behauptung ist, Israel hätte was damit zu tun. Kontext ist die angeblichen Spannungen wegen Kennedys Nuklearpolitik und Haltung zum israelischen Atomprogramm. Dazu muss man wissen, es gibt ja Länder, denen ist es erlaubt worden, die haben offiziell Atombomben. Israel hat diese, wenn man so will, Erlaubnis nicht, sondern sie haben sich die Atombomben mehr oder weniger genommen, beziehungsweise sind ihnen von den Amerikanern gegeben worden. Man weiß bis heute nicht genau, wie viele Atombomben die Israelis haben, und weiß nur, dass sie wahrscheinlich so über 100 Sprengköpfe besitzen. Ja. Und es gibt eben die Theorie dahinter, dass Kennedy damals verhindern wollte, dass die Israelis selber an nukleare Sprengköpfe kommen, beziehungsweise in der Lage sind, sie sich selbst durch ein Nuklearprogramm zu schaffen, so wie jetzt beispielsweise ja die Israelis verhindern wollen um jeden Preis, dass der Iran sich selbst die nukleare Kapazität schafft, um Atombomben zu bekommen, aber sie exakt das Gleiche gemacht haben, um selbst heute Atombomben zu haben. Da sagt man aber nach den Erkenntnissen die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, weil es kein belastbares Motiv oder konkrete Hinweise darauf gibt, dass die Israelis was damit zu tun haben. Und dann gibt es noch eigentlich den bekanntesten aller FBI-Direktoren, das ist J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover hatte persönliche Differenzen gegenüber Kennedy, die haben sich überhaupt nicht gemocht und es war auch so, dass J. Edgar Hoover, der ist bekannt dafür, eigentlich der erste wirkliche Schnüffler und Blackmailer zu sein, also Blackmailing bedeutet Erpressung, der hat an sich gegen alle Leute im US-amerikanischen Politkomplex hat er Erpressungsdaten gesammelt, wenn die irgendwie eine geheime Affäre hatten. Man sagt ja beispielsweise, dass John F. Kennedy sowie auch sein Bruder beide eine Affäre mit Marilyn Monroe hatten. Ich glaube, das ist relativ gesichert. Dass sie dadurch quasi erpressbar waren. Ja. Aber auch hier gibt es nicht wirklich 100% oder in keinster Weise belastbare Beweise, die darauf hindeuten.
Was aber trotzdem interessant ist, ist, dass Oswald unter FBI-Überwachung bereits vor dem Attentat stand und es eben interne FBI-Berichte darüber gibt, dass er sich radikalisiert hat, diese aber nie weitergeleitet wurden.
Ja, und dann gibt es natürlich noch eines der mächtigsten, ich weiß nicht, ob man es doch, man kann es schon eine Branche nennen, das ist die Rüstungsbranche, und zwar der militärisch-industrielle Komplex, der ja auch heute in den USA noch unglaublich mächtig ist. Und der Kontext dazu ist, dass Kennedy damals eine Deeskalation plante im Vietnamkrieg, was natürlich die militärischen Interessen des militärisch-industriellen Komplexes massiv durchkreuzt hat, denn ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Die Rüstungsindustrie braucht Kriege, um zu prosperieren. Ja. Wir sehen das ja beispielsweise jetzt gerade an Rheinmetall oder so. Rheinmetall hat von der Marktkapitalisierung Volkswagen, den ehemals größten Autobauer unseres Planeten, überholt. Und man kann sagen, okay, Rheinmetall ist jetzt, ich würde nicht sagen zweitklassig, ist der größte Rüstungskonzern Europas, aber ist immer noch klein, super klein gegenüber so Riesen wie Boeing oder Northrop Grumman oder anderen großen US-Playern. Ja, also sprich, ein Rüstungskonzern, damit der floriert, damit jetzt ein Friedrich Merz sagt, wir schicken weitere hunderte Milliarden in die Rüstung rein. Was brauchen die? Die brauchen eine Bedrohungslage, noch besser natürlich ein Krieg, weil dann werden die Rüstungsgüter verbraucht und dann müssen ständig, um die Depots wieder aufzuladen, neue Rüstungsgüter nachproduziert werden. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass theoretisch der Kennedy gesagt hat, okay, wir wollen doch keinen langjährigen, verlustreichen Krieg führen in Vietnam, den man dann schlussendlich ja auch verloren hat gegen die Vietcong, könnte man jetzt sagen, okay, die hatten daran Interesse, ihn auszuschalten, damit der Krieg weitergeht. Ja, gilt hier auch als Wahrscheinlichkeit niedrig bis mittel, da kein klares Motiv, ich meine, Motiv kann man schon sagen, allen konnte man ein gewisses Motiv unterstellen, die Frage ist halt, worauf deutet die Faktenlage hin? Und ich sage ganz klar, wenn die Faktenlage auf einen definitiv hindeutet und der hat Zugriff zu diesen Akten, dann wird er versuchen, diese Akten zu schwärzen oder nicht zugänglich zu machen.
Ja, crazy. Also ich finde es verrückt, wie viele verschiedene Akteure es hier gibt, die potenziell Motive haben und bei denen es potenziell auch tatsächlich Indizien gibt. Es ist ja nicht nur ein Akteur, sondern es sind viele, viele verschiedene. Auch vor allem interessant finde ich jetzt mal ganz unabhängig von der klassischen Verschwörung dazu, dass es sich hier um die CIA gehandelt haben muss, Fidel Castro, weil der ja, was jetzt durch die Dokumente bestätigt ist, wusste, dass gegen ihn Attentatspläne bestehen, dann die ganze Situation mit der Schweinebucht, gleichzeitig die Exilkubaner, die frustriert waren. Also es gibt da schon viele, viele verschiedene Richtungen, in die das ging, wo man jetzt aber natürlich ganz klar nochmal drauf hinweisen muss, ist, dass das keine Partei war, die sich dagegen gewehrt hat, dass diese Files dann veröffentlicht werden, sondern das war die CIA und das war das FBI. Und da ist die Frage, warum? Warum wehrt man sich so sehr, so lange vehement dagegen, das so zu veröffentlichen, wenn es ja gar nichts mit einem selber zu tun hat? Natürlich am Ende sind Geheimdienste, die haben ihre eigenen Interessen, beziehungsweise verfolgen ihre eigenen Interessen. Aber in diesem Zusammenhang hätte man das eher verstanden, wenn diese Institutionen nicht dagegen, sondern mitgearbeitet hätten.
Richtig, genau. Auf jeden Fall würde es nicht, wenn man immer sagt, ja, diese Verschwörungen, diese Verschwörungstheorien und so, die Schwurbler, ja, aber man muss ja erstmal Nahrung einer Sache geben. Es muss ja erstmal stinken irgendwo, dass Leute sagen, hier stinkt's aber, ja. Und ich finde, da stinkt's halt ganz gewaltig. Und wenn man sich mal anschaut, was sind die verschiedenen Motive gegen eine Veröffentlichung der JFK-Files, die sich jetzt nun seit 60 Jahren hingezogen hat. Überlegt euch das mal, seit 60 Jahren machen die jetzt rum. Und CIA wollte verhindern, dass ihre, also wenn wir jetzt mal von den Motiven ausgehen, CIA wollte verhindern, dass ihre Beteiligung an illegalen Operationen oder am Attentat selbst enthüllt wird. Kann man sagen, das ist Motiv. FBI wiederum, eine andere Bundesbehörde der USA, wollte vermutlich eigene Ermittlungsfehler oder bewusste Vertuschungen geheim halten. Also möglicherweise, dass sie mit complicit waren, mit involviert, es aber nicht zugegeben haben, beziehungsweise vertuscht haben. Also haben die auch Dreck am Stecken, potenziellen wollen es nicht zeigen. Dann Donald Trump selbst, müssen wir auch mal sagen, gab zunächst vollständige Veröffentlichung bekannt, zog diese später wiederum zurück, ja, möglicherweise auf Druck von anderen Akteuren. Ich mache jetzt hier auch schon mal eine ganz klare Prognose. Die Epstein-Akten, wo gesagt wurde, die werden auch vollständig veröffentlicht. Wir werden die Akten, Epstein-Akten vollständig, die werden niemals. Es ist noch 10-mal krasser, was in den Epstein-Akten zu finden ist, als John F. Kennedy, ja. Selbst wenn der John F. Kennedy jetzt vom CIA umgebracht worden wäre, hätte man sagen können, ja, das war ein Geheimbund innerhalb des CIAs damals außer Kontrolle geraten, die haben den umgebracht. Okay, lange her. Aber Epstein ist nicht lange her. Viele der Leute, denen vorgeworfen wird, mit Minderjährigen Sex zu haben, die also einem riesigen pädophilen Ring angehören, unter Leitung von Jeffrey Epstein, die leben ja heute noch. Und nicht nur, dass die leben, die sind nach wie vor in Machtposition. Ja, also diese Geschichte, dieses schwarze Loch ist 10-mal größer, deswegen glaube ich absolut nicht daran, dass da wirklich irgendwas mit Substanz rauskommen wird zum Thema Jeffrey Epstein.
Ja. Was ich noch interessant finde, ist, was jetzt sich noch nicht ergeben hat durch diese Files, wie und was genau wusste die CIA vor der Ermordung, weil sie ja Oswald vorher schon verfolgt haben. Also es ist ja jetzt aufgekommen, dass er in der kubanischen als auch in der sowjetischen Botschaft war in Mexico City und dass die CIA diese Bewegungen verfolgte und Botschaften abhörte. Aber trotzdem hat er es dann am Ende geschafft. Das heißt, was wusste denn die CIA genau vorher? Was auch interessant ist, dass jetzt Mafia und FBI, die ja auch ihre eigenen Motive theoretisch haben, bei denen die Verschwörung besteht und bei denen die Gerüchte kursiert sind, jetzt durch die neuen Files nicht entkräftet sind, sondern vielleicht sogar noch plausibler gemacht wurden. Denn die FBI-Berichte bestätigen, dass sich die Mafia von den Kennedys verraten gefühlt hat. Und da muss man halt jetzt sagen, okay, wir haben jetzt super viele verschiedene mögliche Akteure, die hier ein Interesse daran hätten, dass der Präsident tot ist, aber so richtig, eindeutig, obwohl 80.000 Dokumente veröffentlicht wurden, wurde jetzt durch die Files keine dieser Theorien.
So ist es, genau. Und deswegen ist das für mich so eine große Ankündigung und das ist auch, muss ich sagen, ein Kritikpunkt am Trump oder eine Sache, die er da, wenn man so möchte, aus seiner Sicht sehr schlau gemacht hat, die Leute hinter sich gebracht hat, wenn Trump an die Macht kommt, dann wird alles ans Licht geraten, wenn du dieses ganze Q-Movement anschaust, immer, dann werden die Militärtribunale abgehalten und dann werden die ganzen pädophilen Netzwerke werden dann aufgehoben, endlich kommt dann alles ans Licht und die ganzen Flugdaten von Epstein werden da benannt werden und dann werden die alle vor Militärtribunale gestellt, bla 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 bla. So, das hat er ja selbst auch immer mit angefeuert. Wenn ich das komme, war ich bei allem immer nur, ja, ich werde das alles mit aufdecken. So, Fakt ist, er sagt jetzt natürlich schon, er macht es ja immer schön so mit seinem Buch, das er da macht und dann tut er seine Executive Order halten und dann sieht das so aus, wieder was gemacht. Und der Typ hat auch schon, muss man ganz klar sagen, hat auch schon viel veröffentlicht, hat schon viel umgesetzt, Deutsche Ministerium und so weiter, hat viel Positives auch gebracht. Aber bei den wirklichen Stellschrauben, wo ein ganzes System ins Wanken geraten könnte, wo ein ganzes Lügenkomplott über Jahrzehnte zusammenbrechen könnte, da ist dieser Mann genauso kontrolliert wie alle anderen auch, sage ich. Und deswegen hast du hier nicht irgendwie so, sage ich mal, Enthüllungen, wo alle sagen, oh mein Gott, jetzt ist das rausgekommen. Und ich glaube, die kommen auch nicht.
Das glaube ich auch nicht. Es gab ja auch ein Interview, bei dem Trump drauf gefragt wurde, und jetzt sind die Files öffentlich, wer hat denn jetzt JFK umgebracht, wo er einfach nur die Frage vermeidet und darüber spricht, dass man sich das ja selber anschauen kann, was auch wieder zeigt, hey, er hat's groß angekündigt, er hat groß angekündigt und es als Wahlwerbung genutzt zu sagen, hey, ich werde der Typ sein, der alles aufdeckt, dann wird es Klarheit geben und am Ende gibt's nur noch weniger Klarheit, würde ich sagen, weil jetzt sogar noch mehr Indizien in verschiedene Richtungen zeigen als vorher. Und das ist jetzt ein Punkt, da muss man halt einfach sagen, bei so einem monumentalen Ereignis, da bezweifle ich sehr, sehr stark, dass da in irgendeiner Seite von staatlicher Seite irgendwann jemals vollständig enthüllt wird, wer es wirklich gewesen ist.
Mhm. Also ganz klar, und bedenke eines, Kian, auf Donald Trump wurde auch ein Attentat verübt. Das ist ja schon irgendwie bei vielen aus dem Kopf raus, weil es, ich glaube, sowas gab es noch nie in den Medien. Attentatsversuch auf einen Präsidenten, und wir wissen heute, kannst denken darüber, wie du willst, die Wahrscheinlichkeit, dass einer in einer Millisekunde seinen Kopf umdreht in so einem Winkel, dass die Kugel ihn nur an seinem Kopf bzw. Ohr streift, das haben ja Dutzende Scharfschützen haben, die mit Kriegserfahrung, die gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 Milliarden, dass sowas funktioniert, also wenn du es planen würdest, es ist quasi nicht planbar. Der hätte nur 1 Zentimeter anders gemacht, dann wäre ihm seine Schädeldecke zerrissen worden und das Hirn wäre hinter ihm auf der Tribüne gelandet, ja. Also sprich, es gab einen Attentatsversuch, wir wissen heute, es hätte niemals passieren dürfen, dass dieser Attentäter mit dem Gewehr auf dem Rücken auf diese Veranstaltung geht, wo ja das CIA und das Secret Service vor allem auch, die Leibgarde des Präsidenten, alles im Griff haben, überall Scharfschützen, alles abgesichert. Der läuft da, wir kennen ja die Videoaufnahmen, der läuft dahin, klettert hoch aufs Dach, legt sich aufs Dach, liegt dort erstmal 10 Minuten, packt sein Gewehr aus, zielt, bis sie da, feuert mehrere Schüsse ab, bis sie ihn dann natürlich wieder direkt danach, bam, abknallen. Keine Aussage, keine Zeugen, Thema Ende. So, was ich damit sagen möchte ist, auch ein Trump weiß, wenn sein Sicherheitsteam bewusste Lücken gibt, damit so jemand etwas machen kann, dann ist der schneller weg, als du einfach nur blub sagen kannst. Ja? Und ich glaube auch, dass ein Trump genau weiß, wenn er den Bogen überspannt, dann gibt's beim nächsten Attentatsanschlag, dann wird's halt nicht verhindert. Ja? Das ist, ich glaube, das ist einfach ganz einfach, wenn deine Leute, die dich bewachen, die um dich herum sind, wenn die theoretisch auch die Möglichkeit hätten, direkt zuzuschlagen, dann war es das. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus sehr mächtige Player gibt in den USA und dass er auch weiß, okay, ich kann so weit gehen, ich kann hier meine großen Verkündungen machen, ich kann erzählen, Leute, ich werde euch alles erzählen. Und am Ende kommt halt nicht groß wirklich was raus.
So, Freunde, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns ein Like da. Es ist halt schade, dass wir leider nicht noch mehr eindeutige Informationen für euch haben, aber das ist das, was eben die JFK-Files hergeben und da muss man halt auch ehrlich sein und es nicht irgendwie krass überspannen und sich irgendwas aus der Nase bohren, sondern das so wiedergeben, wie es halt eben ist. Schaut gerne nochmal unten in der Videobeschreibung vorbei bei Eventim. Jetzt, wie gesagt, ab heute offiziell die Tourtickets öffentlich kaufbar. Und ihr habt immer noch die Möglichkeit, euch ein Ticket zu kaufen. Checkt das gerne mal ab. Sonst, Philipp, hast du noch was abschließend zu sagen?
Nee, nichts Abschließendes zu sagen. Ich glaube, uns werden die Themen hier nicht ausgehen. Es kommen ja immer wieder sehr interessante Sachen raus. Man muss das halt einfach nur im Kontext analysieren und sehen, was kommt da wirklich raus. Ich sehe nach wie vor die Vertuschung, die hier gemacht wird. Und die ist 100%, dass vertuscht wird. Ich sehe das auch nicht als Einzeltätergeschichte. Garantiert nicht. Ich kann auch nicht sagen, wer es am Ende war. Nur, dass die Geschichte, die uns so erzählt wird, die offizielle Geschichte, Lee Harvey Oswald, der ist halt verwirrt gewesen. Dann hat er den abgeknallt, wurde abgeknallt, Ende. So ist es bestimmt nicht gelaufen. War aber ein sehr spannendes Thema.
Genau. Das war's dann. Bis zum nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.